Dieser Titel für die Predigt kam mir in den Sinn, als ich mit Psalm 16 angefangen habe zu arbeiten, weil ich dachte, es ist doch eigenartig. Dieser Psalm, wenn man ihn so liest, der kommt so, ja, so schön rüber, und ich lade euch ein, ihn mit mir zunächst mal zu lesen und dabei euch eine Frage zu stellen, nämlich welcher Eindruck, welches Stichwort, welche Atmosphäre bleibt mir beim ersten Durchgang im Herzen hängen oder in meinen Gedanken? Wenn man das hört und liest, ihr könnt die Augen zumachen oder auch mitlesen, das dürft ihr gerne tun. Was bleibt als allererstes hängen? Ich lese nach der Neues Leben, Bibel, ein Psalm Davids. Beschütze mich Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich bei dir allein. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen, du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land, ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude, mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme, auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen, du wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Es gibt Bibelworte, wenn man die so liest oder wenn ich sie so lese, habe ich dann immer den Eindruck am Ende, wie bin ich da jetzt hingekommen? Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das hört sich so wunderbar an, so lobend, so leicht, so schön. Mein Herz ist erfreut mit Freude. Du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. Freude deiner Gegenwart. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und dann fiel mir in einem zweiten Durchgang ein Lied, das ich aus meiner Jugend kenne. Ich war damals in der Oberstufe, also so 17. Da kam aus den Vereinigten Staaten eine Fernsehserie nach Deutschland, die eine ganze Generation oder Generationen von Kindern geprägt hat. Und eigentlich müsste dieses Erkennungslied sowas wie die Hymne einer Gemeinde werden. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Bäm, bäm, dann geht's wieder von vorne los. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Mir ist das eingefallen und ich habe gedacht, du müsstest das mal machen. Du müsstest mal diesen Liedtext nehmen und anfangen, Fragen zu stellen, weil dieser Psalm, der kommt so glatt daher. Und irgendwie merkte ich, wenn man ihn liest und nochmal liest und zweimal liest, da bleibt man doch mit einer Reihe von Fragen zunächst einmal hängen. Hier mal so ein paar Fragen, um den Text zu verstehen. Was ist eigentlich die Lebenslage des Beters? Welche Schlüsselworte finden sich in diesem Psalm? Wer redet hier? Was ist seine Identität? Worum, vom Thema, worum geht es dem Beter? Und wieso, sagt man, ist dieser Psalm messianisch? In Psalm 16, wenn wir die nächste Folie nehmen, kann man folgende Stichworte oder Schlüsselworte sozusagen für sich notieren. Da geht es um Gottvertrauen, um Glaubenszuversicht, um Freude im Herrn, um Glück und um Zufriedenheit. Das sind so leuchtende Worte, die dem Psalm eine leuchtende Stimmung geben, wenn man da so durchliest. Und doch auf dem Hintergrund oder im Hintergrund dieser strahlenden Worte findet sich ein wenig Gebet und Flehen, Erhörung und Errettung aus Leid und Not. Was ist die Lebenslage von dem Menschen, der dort betet? Welche Hinweise finden sich im Text? Mir macht es Spaß, sozusagen mich in einen Text so reinzubeißen, um zu entdecken, was steht da? Was findet sich dort? Was lebt dort? Und das ist eben auch vom Titel her unserer Predigt keine Schnäppchenreise. Das geht nicht so ganz schnell mal eben, sondern wenn man sich in einen Text hineinarbeitet, dann ist das sozusagen, da gewinnt ein Text Profil, Höhen und Tiefen, Ecken und Kanten. Da gibt es Momente, die einen Freude machen und manche, die einen an der Stelle ratlos lassen. Ich möchte euch eine Spur noch mal legen an dieser Stelle. Lest doch einmal zu Hause diesen Bibeltext, diesen Psalm 16 in unterschiedlichen Übersetzungen. Wenn ihr so entweder auf dem Internet, Bibleserver oder ihr habt zu Hause noch so taktil in der Hand zu nehmen, Bibeln, dann lest ihn mal und ihr werdet entdecken, der ist gar nicht so leicht und einheitlich, wie man das so denkt. Sondern wenn man da unterschiedliche Übersetzungen zur Hand nimmt, merkt man, ups, das steht ja aber doch ein bisschen anders. Das liegt daran, dass im Hebräischen dieser Text an der Stelle, so sagen die Theologen, verderbt ist. Man hatte also keine wirklich gute Schrift und manchmal fehlen Worte oder man hat ein Loch im Pergament oder man kommt jedenfalls irgendwie, kriegt man nicht so richtig mit, was ist da eigentlich gesagt worden. Manchmal hat man den Eindruck, es fehlt ein Teil. Was ist die Lebenslage dieses Mannes, der dort betet? Das Erste, was er sagt, beschütze mich, denn ich flüchte zu dir. Ja, denken wir, das ist gerade ein Problem. Ja, aber wenn wir es ein bisschen aufschlüsseln, dann ist dieser Ruf, beschütze mich, denn ich flüchte zu dir, das sagt jemand, der verfolgt wird. Der Beter rettet sich buchstäblich in den Tempel, um den Verfolgern und den Häschern zu entfliehen. Das Haus Gottes, die Nähe Gottes ist ein sicherer Ort. Es war damals in Israel so, dass wer sich in den Tempel flüchtete, hat sich der Verfolgung entzogen, barg sich bei Gott und stellte seine Sache, die ihn bewegt, Gott anheim. Er rettet sich in den Tempel und hier fleht er um Schutz und um Rettung. Das war nicht so ein kleines Problem. Ich vermute, dass man ihm wirklich nach dem Leben trachtete. Dieser Mann hatte Angst, vielleicht Todesangst. Und er wusste auch nicht, wie es weitergeht. Wenn wir weiterlesen in Vers 7, dann lesen wir, ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Dieser Mensch, der sich geflüchtet hatte in den Tempel, aus Not vor den Häschern sich verbarg, weiß nicht, wie es weitergeht. Er ruft zu Gott, beschütze mich, ich flüchte zu dir. Und in der Gegenwart Gottes wird ihm Weisung, wird ihm Gebetserhörung, wird ihm Rat von Gott zuteil. Und er erfährt auch in der Gegenwart Gottes in dem Tempel, dass sein Körper sicher ruht. Er spürt, er kommt zur Ruhe. Er kommt aus dem Jagen heraus, die Aggregate in einem fahren herunter. Kennt ihr das, dass man manchmal so gar nicht aufhören kann zu denken? Kennt ihr das, dass ihr manchmal nachts wach werdet und man sagt das so, die Festplatte springt sofort wieder an und dreht. Und man will einschlafen, man kann nicht einschlafen. Und je mehr man sich müht, desto mehr dreht es bis in die Körperlichkeit hinein. Dann steht man auf, geht in die Küche, macht sich eine Milch, entweder eine kalte Milch oder eine warme Milch. Man legt sich wieder hin, man ist fast eingeschlafen, dreht sich um, ist wieder wach und bzzz, es dreht wieder im Hirn und die Angst. Angst gräbt sich bis in die Eingeweide ein. Wer verfolgt wird und um sein Leben fürchtet, hat es schwer abzuschalten. Das sitzt tief. Das ist eingegraben ins Innerste. Und der Beter spürt in der Gegenwart Gottes, im Tempel, in der Ruhe, komme ich zur Ruhe. Es gab Konferenzen, und es gibt Konferenzen, da gehe ich manchmal wirklich an das stille Örtchen, im wahrsten Sinne des Wortes, nur um eins zu tun. Um aus dem Geräuschpegel der Konferenz mit 1000 Leuten herauszukommen. Mehr nicht. Nur in einen Ort zu kommen, wo niemand redet. Und manchmal gibt es diese wunderbare Erfahrung, wenn ihr in großen Städten seid, oft sind die katholischen Kirchen noch auf, dass man in eine Kirche geht und schlagartig in einem Gebäude in einen Raum von Stille tritt. Und man spürt, wie man zur Ruhe kommt. Der Beter geht in den Tempel, weil er verfolgt ist, weil er angefochten ist, mit seiner ganzen Angst und seinem Gejagtsein, und er bekennt, auch mein Körper ruht sicher. Er kann runterfahren. Frieden breitet sich aus. Und dann bekennt er, du wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Und dann noch einmal bezogen auf den Rat, den er von Gott im Tempel empfangen hat, du zeigst mir den Weg zum Leben. Du öffnest mir die Zukunft. Du gibst mir eine Perspektive für das, was kommt. Ich muss nicht bleiben in dem, wo ich jetzt bin, sondern die Angst, die mir alles verstellt hat, ist gewichen. Raum und Freiheit und Friede ist in mir geworden. Ich freue mich über dich. Ich entdecke, wer du bist. Ich erlebe und erfahre deine Nähe. Der Beter hat sich vor Verfolgung in den Tempel gerettet. Offensichtlich war er wirklich in Lebensgefahr. Aber im Tempel. Im Tempel ist er sicher, sein Inneres kommt zur Ruhe und hier erfährt er die Perspektive für die Zukunft. Was ist das Thema? Wenn wir dieses Wort so lesen von dem Beter, der dort sich in den Tempel flüchtet, verfolgt ist, Wegweisung erfährt, zur Ruhe kommt, worum geht es ihm? Wenn man den Psalm liest, hat man den Eindruck, dass es geht nur um Jubel, Freude, Glück, Zuversicht, Gebetserhörung, Glaubensgewissheit. Das sind die leuchtenden Worte. Das ist das, was an Strahlkraft aus dem Psalm hervorleuchtet. Und irgendwie rutscht die Not sozusagen in den Hintergrund. Das Bedrängende verblasst, der Jubel überstrahlt alles. Was ist die Erfahrung, die dieser Mann gemacht hat? Im Tempel, in der Nähe Gottes, wird dem Beter klar, dass Gott bei ihm ist und bei ihm bleiben wird. Wenn wir solche Texte manchmal lesen, habe ich den Eindruck, mir geht es so. Da werde ich konfrontiert mit den Lebenserfahrungen von mir, wo die Not, wo das Problem so bedrängend ist, wo der Unfriede sich schon so tief in die Gedanken und in die fast Eingeweide eingegraben hat, dass man kaum noch glauben und fassen kann, dass Gott da ist. Die Not, das Problem, die Sorge, die Perspektivlosigkeit, was wird morgen werden, alles das nimmt meine Gedanken unendlich ein. Und dann, wenn man zur Ruhe kommt, entdeckt man, wie wunderbar es ist zu merken, dass Gott sich meldet und sagt, ich bin da. Ich bin immer noch da. Ich bin auch jetzt noch da. Und ich bin mitten in deiner Not und deiner Sorge an deiner Seite. Ich bin hier. Ich bin da. Und ich sehe deine Not und ich sehe dein Problem. Unser Beter hat in dieser Gegenwart Gottes gespürt, dass Gott zu ihm spricht. Er birgt ihn in seiner Nähe und rettet ihn aus der Verfolgung und er gibt ihm Wegweisung. Und das ist mehr, als der Beter damals zu hoffen wagte, als er in den Tempel stürmte. Alles schien so perspektivlos. Alles schien so schwierig, so ausweglos. Da ging es nur noch irgendwie darum, sich in den Tempel werfen und hoffen, dass Gott irgendwie ihn bewahrt. Aber mehr war gar nicht so zu denken. Aber nun hat er erlebt, dass Gott sich mit seiner Stimme in seinem Herzen meldet und zu ihm spricht. Nun hat er erlebt, dass sein Inneres zum Frieden kommt. Nun hat er erlebt, dass Gott ihm eine Wegweisung, eine Perspektive nach vorne geschenkt hat. Und das war mehr, als er glauben konnte. Jetzt bricht sich Jubel und Freude Bahn. Gottes Lob und Jubel und Freude werden nicht künstlich über die Not und die Bedrängnis gekleistert. Du musst dich freuen, alles nicht so schlimm. Wir kennen so solche schnellen Sätze. Ja, es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Man muss auch mal durch die harten Zeiten gehen und so weiter. Das spielt alles keine Rolle. Dieses Lob und dieser Jubel, dieses überschwängliche Gottvertrauen. Du bist mein ganzes Glück. Du bist mein Gott. Ich halte mich an dir allein fest. Dieses Gottvertrauen entsteht im Tal, im Problem, in der Not, in der Sorge, in der Ausweglosigkeit, mitten in der Anfechtung. Da wird gehört und erlebt, erfahren und berührt, dass Gott sich mir naht und sich mir mitteilt. Und diese Erfahrung lässt in der Not und im Tal sozusagen eine Freude und ein Gotteslob entstehen, das aus der Not und im Erleben mit Gott unmittelbar geboren wird. Aber wer ist dieser Beter? Wer ist es, der hier betet? Welche Hinweise finden wir in unserem Bibelwort? Da heißt es in den Versen 3 bis 6, der Beter freut sich über Gottesfürchtige und er distanziert sich von Menschen, die mit fremden Göttern und mit fremden Völkern zu tun haben und fremde Gottheiten verehren. Er bekennt sein persönliches Landerbe. Mir ist ein gutes Los gefallen. Ich habe einen guten Besitz. Ich habe ein gutes Erbe. Gott selbst ist für ihn Erbteil geworden. Wer betet hier eigentlich? Der Beter freut sich über seinen Stand. Er freut sich darüber, er war und ist wahrscheinlich Levit oder Priester. Sein ganzer Besitz war und ist Gott. Aber dieser Besitz war in Krise geraten. Dieser Besitz war durcheinander gekommen. Er hat sich flüchten müssen. Er freut sich an Gottesfürchtigen. Er freut sich an denen, die sozusagen wie er selbst ganz und gar Gott hingegeben sind. Er freut sich, wenn er Menschen in seinem Volk findet, die auch mit ganzem Herzen ihrem lebendigen Gott dienen und ungeteilten Herzens bei ihm sind. Und er verabscheut und lehnt Menschen ab, die sozusagen sich mit anderen Göttern einlassen. Sie sind nicht abgefallen von Gott. Wir denken das manchmal gerne so, dass man sagt, ich habe mich da ganz abgewendet. Nein, das große Problem des Volkes Israel war, dass sie beides taten. Sie bedienten den Tempel, sie glaubten irgendwie an Gott, aber man vergewisserte sich doch noch vielleicht auch in Kontakt mit anderen Leuten, dass es gut ist, noch so kleine Lebenssicherheiten mit anderen Göttern einzubauen. Mir ist das manchmal so aufgefallen, wenn ich in manchen Gemeinden war, es gab mal so eine Zeit, ich glaube, die ist jetzt vorbei, aber da war es total in und Mode, dass man aus irgendwelchen Gründen kosmische Strahlung oder Gesundheitsimpulse von Kupferarmbändern sich erhoffte. Und alle Welt rannte mit Kupferarmbändern rum. Wo ich dachte, aha, Gott allein reicht nicht, dann macht man noch ein Kupferarmband rum. Ja, da zapft man noch was anderes an. oder dass man, was weiß ich, andere kleine Sicherheiten, manche haben dann solche sogenannten Traumfänger indianischen Ursprungs bei sich am Spiegel im Auto hängen. Wo ich denke, na, so ganz koscher ist das ja auch nicht. So ganz evangelisch oder in der Bibel ist das ja nun auch nicht. Das Volk Israel litt daran und darunter, dass man sich darauf einließ, immer noch auf kleine Zusatzverbindungen zu anderen Göttern. Unser Beter lehnt das ab. Er freut sich an Gott allein. Und er jubelt und ist glücklich darüber, dass Gott seine Not berührt und verändert hat. Er ist wahrscheinlich Levit oder Priester, der verfolgt wurde und verfolgt wird, vielleicht weil er sich so engagiert für Gott einsetzt, vielleicht weil er anspricht, dass andere Götter nicht gewollt sind bei Gott und dass das nicht in Ordnung ist, so auf einer Seite zu hinken und das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Vielleicht hat er Ärger bekommen, vielleicht hat er sich zu doll engagiert. Aber er hat erlebt und erfahren, wer sich zu Gott flüchtet, ja, bekennt, so wie er es dann auch tut, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Er hat Gott vertraut und er kann Hilfe erfahren und er hat Hilfe erfahren und er bricht zum Jubel durch. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist die Erfahrung, die er gemacht hat. Du bist mein Herr. Mein Glück kann ich nur bei dir finden, nirgends sonst. Du rätst mir, du gibst mir Perspektive, du eröffnest mir Zukunft. Bei dir bin ich geborgen. Deine Gegenwart tröstet mich. Deine Gegenwart macht mich glücklich. Aber was an den Psalmen, wenn man ihn weiterliest und nochmal liest, was ist eigentlich so messianisch daran? Dieser Psalm hat den Ruf, dass er ein messianischer Psalm ist. Zweimal wird in der Apostelgeschichte direkt auf den Psalm Bezug genommen. Einmal in Kapitel 2, in den Versen 25 bis 31. Da heißt es, David sprach schon von Jesus, als er sagte, ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich nicht für mich behalten kann. Selbst wenn ich sterbe, hoffe ich auf den Herrn. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Das ist nicht die ganz wortwörtliche Übersetzung, aber es ist der Anklang und ein Teilen, das Zitat von Psalm 16. Und hier wird sozusagen dieser Psalm fast Jesus in den Mund gelegt. Als würde Jesus ihn damals prophetisch beten. David sprach davon und der Anknüpfungspunkt ist am Ende dieses, du wirst deinen Heiligen nicht die Verwesung sehen lassen. Der Beter in seiner Zeit wusste nichts von der Auferstehung. Da war das noch kein Thema. Aber jetzt, die junge Gemeinde kam von der Erfahrung, dass Jesus Christus gekreuzigt war und auferstanden war. Und das war das Neue. Das war sozusagen der Moment, wo man entdeckte, da gibt es doch schon einen Hinweis drauf. In Psalm 16 wird es beschrieben. Das zweite Mal wird in der Apostelgeschichte 13, Vers 35 gesagt. An einer anderen Stelle heißt es noch deutlicher, so wird verkündet von den Brüdern von Paulus, du wirst den, der zu dir gehört, nicht der Verwesung überlassen. Und das bezog sich nicht etwa auf David, der starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren begraben und verweste. Aber der, den Gott von den Toten auferweckt hat, der nicht verwest, ist der, der nicht verwest. So sollt ihr nun wissen, liebe Brüder, dass es Jesus ist, durch den ihr Vergebung der Sünden erlangt. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grabe verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst den Weg mir zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist die Botschaft der Auferstehung von Jesus Christus. So haben es damals die Apostel verstanden. So haben sie es erinnert. Da kam es in ihre Gedanken zurück durch den Geist Gottes. Da war doch schon mal drüber gesprochen worden, dass der Heilige die Verwesung nicht sehen wird. Und nun, im wortwörtlichen Sinn, haben wir es erlebt und erfahren. Diese Verse aus Psalm 16 waren für die junge Gemeinde das Geschehen der Auferstehung sozusagen eine Steilvorlage. Im Licht der Auferstehung müssen diese Verse aus Psalm 16 prophetisch verstanden werden. Und so wird es auch gedeutet. David sagte damals schon von Jesus, den wir heute kennengelernt haben und den wir kennen. Rückblickend gelesen künden diese Verse tatsächlich verhüllt vom Geschehen der Auferstehung Jesu Christi. Rückblickend. Ja, man kann den ganzen Psalm als Gebet, als Bekenntnis sozusagen Jesus in den Mund legen. Und alles von dem, was dort steht, würde Sinn machen, dass Jesus sich freut über die Gottesfürchtigen. Dass Jesus sich freut über die, die ihm mit ganzem Herzen folgen. Dass Jesus sich Gott anvertraut hat im Garten Gethsemane und sich ihm überlassen hat. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Für den Beter damals ging es nicht um die Auferstehung, sondern um überbordendes Gottvertrauen. Er wird mich nicht sterben lassen. Wenn Gott mich so erhört, wenn Gott mir so hilft, wenn Gott mir so wunderbaren Rat schenkt, dann wird er mich doch nicht danach in die Grube schicken. Dann hat er Macht, mich vor dem Tod zu retten. Dann tut er mir Zukunft auf. Er wird mich nicht sterben lassen. Wenn Gott mich so erhört, so hilft, wenn Gott sich in der Weise mir so zeigt, dann öffnet er mir den Weg in die Zukunft. Dann schenkt er mir einen Weg, der morgen weitergeht. Dann schenkt er mir Leben und nicht Ende und nicht Tod. Und das ist höchstes Lebensglück. Das ist höchstes Lebensglück für ihn und echtes Leben, Leben, das aus der Tiefe geboren wird, aus dem Begegnen und Erleben mit dem Gott, der da ist und sich mir mitteilt. Schnäppchenjäger kaufen ein im Vorbeigehen, immer auf der Suche nach dem Fitsch, nach dem günstigen Angebot, nach dem, was schnell, gut und günstig und irgendwie erreichbar und machbar ist. In unserer heutigen Zeit ist das nicht so vorgesehen, dass man zur Ruhe kommt, dass man Antworten sucht, dass man Wege in der Stille sich bahnt, dass man Tiefen aushält und dann lobt und preist. Echtes Leben ist aber nur dann echt, wenn es auch durch Tiefen geht und aus den Tiefen heraus wieder einmündet in der Gegenwart und in dem Jubel bei Gott und über Gott. In der letzten Woche hieß der Wochenspruch für uns: Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist das eben kein sorgenfreies Leben, kein plattes, profilloses Leben. Profil bedeutet, es gibt Höhen und Tiefen und Kanten. Wenn wir mit Jesus gehen, merken wir, dass manche unserer Sorgen auf dem Weg mit Jesus und aus dem Weg mit Jesus kommen. Es gibt ein Lied, ein Lieblingslied für mich persönlich von Peter Maffay, das heißt: Nein, ich stehe wieder auf, auch wenn es noch härter kommt. Ich habe schon einige Male zitiert. Es ist für mich so ein Punkt, wo ich an manchen Tagen für mich neu die Zuversicht gewinnen musste in der Gegenwart Gottes und bei Gott, dass all die Nöte aufgehoben sind in ihm, die entstehen und die resultieren heraus aus dem Leben als Pastor, aus der Sorge um eine Gemeinde, aus dem manchmal so vergeblichen Versuchen, von A nach B zu kommen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Nicht liegen bleiben, aufstehen. Ihm sagen, was die Not ist, und dann hören und dann aus der Gegenwart spüren, dass nur dort, wo wir manchmal die Gegenwart wirklich spüren, wo noch nicht mal ein Wort fällt, Ermutigung und Zuversicht und Kraft entstehen. Das sind Momente, wie wenn jemand dir, wenn es dir schwer ist und du sehr traurig bist oder über manches auch vielleicht weinen musst, die Hand auf die Schulter legt und du spürst, dass von dieser Hand ganz tief in dich hinein Friede strömt und diese Hand mehr ist als eine Hand auf dem Rücken, weil etwas ganz tief in dir, in deinem Herzen berührt wird. Und in einem anderen Wort heißt es aus Matthäus 11, kommet her zu mir alle, die ihr, ich erweitere das jetzt mal, die ihr mühselig, die ihr beladen, die ihr bedrängt, die ihr perspektivlos, die ihr ratlos, die ihr kraftlos, die ihr niedergeschlagen und mutlos seid. Kommet her zu mir, die ihr euch so fühlt. Ich will euch erquicken. Ich will euch aufrichten. Ich will euch ermutigen. Manchmal denke ich, wir hören so wenig von dem Lob und der Größe und der Freude über Gott und dem Jubel, so wie in diesem Psalm, weil wir uns oft gar nicht so zugestehen, über die zuvor stattfindende Schattenseite zu reden. Manchmal ist es so leicht, dass wir nur die schönen Sachen erzählen, aber manches Lob wird geboren aus der Tiefe. Das Lob unseres Beters im Psalm 16 ist im Tempel entstanden, als er am Ende war. Verfolgt und ohne Perspektive. Und dann hat er erlebt, dass Gott an seine Seite tritt. Dann hat er gehört, ein Wort, das ihn ermutigt und stärkt. Und dann beginnt er zu loben und zu bekennen, Gott allein ist der Herr. Er ist mein ganzes Glück. Ich wünsche uns und ich wünsche euch, wir wünschen uns, dass wir, wenn wir solche ausweglosen Situationen haben, solche Notsituationen, Situationen, in denen wir spüren, das sind Grenzen, ich kann fast nicht mehr. Und manches in diesen Tagen ist ja wirklich extrem belastend. Was kommt jetzt noch? Das brauche ich jetzt nicht auch noch. Dass wir uns bergen in der Gegenwart Gottes. Und dass wir erleben und erfahren, dass allein in der Nähe Gottes unser Herz zur Ruhe kommt und wir hören, dass er uns eine Tür auftut, durch die wir gehen können in ein Morgen, in eine Zukunft mit ihm, wo er uns einhüllt in seine Gegenwart. Ich wünsche uns Gottes Segen in dieser Weise, in dieser Woche, dass wir erleben und erfahren, er ist mein ganzes Glück, weil er sich zu mir an meiner Seite stellt. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du an dem, was du gelitten hast, gehorsam gelernt hast. Wir sagen dir Dank, dass du nicht ohne Sorgen und Not warst. Wir sagen dir Dank, dass du durch die Passion am Kreuz gestorben bist für uns, dass du die höchste Last getragen hast, um uns zu erlösen. Wir sagen dir Dank, dass wir an dir und bei dir dieses Gottvertrauen buchstäblich und in Person eingelöst sehen. Dass du vertraut hast, dass der Herr, der Vater, der Schöpfer Himmels und der Erden dich auferwecken wird und dir eine Zukunft, eine Ewigkeit gibt. Und wir preisen dich, dass du uns Anteil schenkst, Anteil an dir und an deiner Erlösung. Und wir danken dir für das Vorbild dieses Beters, dass wir mit unserer Sorge, mit unserer Not, mit unserer Perspektivlosigkeit in deine Gegenwart treten können und erleben und erfahren, deine Nähe verändert unser Inneres, deine Nähe verändert unser Denken, deine Nähe öffnet uns Türen und schenkt uns eine Zukunft. Danke, dass du da bist und danke, dass du mit uns bist. Und wir beten darum, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns in den Tagen daran erinnerst, ja, du bist unser ganzes Glück. Wir hoffen auf dich, wir werfen uns in deine Arme und wir werfen unser Vertrauen zu dir nicht weg, sondern wir kommen zu dir. Wir bergen uns mit unserer Sorge, mit unserer Kraftlosigkeit, mit unseren ängstlichen Gedanken in deinen Armen und du wirst uns aufrichten. Darüber preisen wir dich und geben dir die Ehre. Amen.